Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für diesen Sonntag haben wir einen Abschnitt aus Römer 5, dort die Verse 1 bis 11. Dort schreibt der Apostel Paulus: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zustanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen, um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Amen. Liebe Gemeinde, dass am 8. Mai 1945 zum Ende des Zweiten Weltkriegs die Kirchenglocken läuteten, las ich jetzt zum ersten Mal. Vielleicht erinnert sich auch noch jemand daran und kann es mir bestätigen, dass das so war. Seither haben wir Frieden, zumindest in unserem Land. Die Waffen schweigen seit fast 75 Jahren. Trotzdem, was sind wir für friedlose Leute? Zwei Beispiele, von denen ich denke, dass wir nicht als allererstes an diese Dinge denken. Wissen Sie, was der gefährlichste Ort auf der Welt ist? Ganz bestimmt nicht Heidelberg wegen Corona. Der gefährlichste Ort auf der Welt ist der Mutterleib. Jährlich überstehen allein bei uns mindestens 100.000 Menschen diese Phase ihres Lebens nicht. Weltweit sind es sogar jährlich 50 Millionen Kinder, für die der Mutterleib zur Falle wird. Und das, obwohl wir so reich sind wie nie, zumindest in diesem Land, um alle diese Kinder großzuziehen. Was sind wir für friedlose Leute? Noch ein Beispiel, an das man nicht zuerst denkt. Genau vor einem Jahr schwamm ein offensichtlich ausgemergelter Wal vor der philippinischen Küste herum. Fischer versuchten, den kranken Riesen wieder ins Meer zu treiben. Doch einen Tag später wurde das Tier tot angeschwemmt. Eine Untersuchung ergab, dass der Wal bei vollem Magen verhungert war. 40 Kilogramm Reissäcke aus Plastik, Mülltüten und weiterer Plastikmüll füllten seinen Bauch, sodass der Wal keine normale Nahrung mehr verdauen konnte. Was sind wir für friedlose Leute? Wir leben schon ein gutes Stück im Unfrieden mit der Natur. Und trotzdem, unser Abschnitt heute spricht von einer Wende zum Frieden. Ein Frieden, der mit Gott beginnt, dann aber auch Auswirkungen in alle Lebensbereiche hinein hat oder haben sollte. So wir nun sind gerecht geworden durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, heißt gleich zu Anfang. Was ist das für ein Friede? Dem möchte ich mit einigen Gedanken nachgehen. Erstens ein geschenkter Friede. Ein geschenkter Friede. Aus dem Leben von Friedrich dem Großen, den man den alten Fritz nannte, gibt es eine interessante Episode. Er war schon ein Original. Einmal besuchte er die Haftanstalt seiner Hauptstadt Berlin in Spandau. Und bei seinem Rundgang befragte er die Häftlinge nach ihren Straftaten. Ein Strafgefangener nach dem anderen versuchte wortreich, den Preußenkönig von seiner Unschuld zu überzeugen. Klar, darin sah man natürlich eine Chance. Ihre Haftstrafe sei völlig überzogen oder gar nicht, oder ganz und gar unverdient. Kurz gesagt, er hörte nur Entschuldigungen und Ausreden. Nur einer war anders. Er sagte: Eure Majestät, ich bin unter allen Verbrechern hier der Schlechteste und die Strafe, die ich erleide, ist für mich viel zu mild. Da rief der König: Was macht dieser elende Kerl unter all den braven Leuten? Pack er sich heraus. Mit anderen Worten, der Preußenkönig schenkte ihm die Freiheit, diesem einen. Dieser Mann verließ als Begnadigter das Gefängnis von Spandau. Genauso ist das, wovon Paulus in unserem Abschnitt schreibt. Eine völlig geschenkte Gerechtigkeit und ein vollkommen geschenkter Frieden mit Gott, eine Begnadigung durch Jesus, der dafür bezahlt hat. Aber eins ist deutlich, dass wir einsehen, dass wir von uns aus friedlos unterwegs sind. Den Frieden mit Gott und den Menschen fortgesetzt stören und ihn auch nicht verdienen und uns an den wenden, der für unseren Frieden mit Gott gestorben ist, Jesus Christus, eben bereuen, dass er für meinen Frieden den schlimmsten Tod am Kreuz erleiden musste. Aber wenn wir das tun, dann dürfen wir uns auch seiner Begnadigung sicher sein und uns darüber freuen, wie der freigelassene Häftling dort in Berlin. Wobei ich vermute, dass das bei ihm auch mit einer inneren Wende zu tun hatte. Vielleicht auch eine Glaubenseinsicht war, dass er so nicht immer drauf war vor seiner Verhaftung, sondern dass er da was im Gefängnis eingesehen hatte. Und genau darum geht's. Aber dann sagten wir auch, dass sich der geschenkte Friede auswirken möchte, in allen Lebensbereiche hinein. Er soll Folgen haben auf unserem ganzen weiteren Lebensweg, bis wir am Ziel sind. Deshalb unser zweiter Gedanke. Zum Friedensstifter berufen, möchte ich drüber schreiben. Zum Friedensstifter berufen. Wie das aussehen kann, zeigt eine Erfahrung aus Lappland, die schon länger zurückliegt. Dort predigte ein schwedischer Propst, selber aus dem Norden stammend, wir würden wohl sagen ein Dekan, mit aller Strenge gegen den Alkoholmissbrauch dort im hohen Norden und eben auch in seinen Gemeinden. Der Verlust seines eigenen Sohnes hatte sein Herz auch gegen andere hart gemacht. Wie gesagt, er war ein strenger Prediger und so predigte er gegen diese Volksseuche dort an. Bei einer Visitation meldete sich bei ihm ein einfaches Lappenmädchen, Maria, zum Gespräch an. Und sie dankte ihm für seine Verkündigung. Das war das Erste, was sie sagte. Und dann äußerte sie aber zugleich die Hoffnung, dass er seinen Frieden mit Gott finden möge, der Propst, der Dekan. Auf seine Rückfrage, wie sie solchen Frieden erfahren habe, antwortete das Mädchen: als unverdientes Geschenk, wie im Römerbrief steht, und jetzt hören wir die Stelle wieder, genau unsere Stelle, da wir gerecht wurden aus Glauben, erhielten wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Propst fragte weiter, wie sie denn diesen Frieden in ihrem Leben spüre. Darauf sie ohne Zögern: Ich kann zu allem, was Gott schickt, fröhlich Ja sagen. Es gab noch manches Gespräch zwischen den beiden. Aber je mehr sich der Propst von diesem Geschenk des Friedens anstecken ließ, umso mehr änderte sich auch seine strenge Verkündigung. Und die Lappländer fassten Zutrauen. Er sprach ihnen Mut zu und versicherte sie seiner Fürbitte. Ja, er sprach sie im Auftrag Jesu von ihrer Schuld frei. Nun standen sie auch im Frieden Gottes und auch ihr Leben änderte sich. Aber die erste Friedensstifterin war das Lappenmädchen Maria, das einen heilsamen Einfluss auf den schwedischen Kirchenmann ausübte. Unser Auftrag zum Friedensstiften sieht vielleicht ganz anders aus. Aber in jedem Fall hat Gott sein innerstes Wesen in unser Leben hineingelegt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Sein innerstes Wesen auch uns mitgeteilt, uns anvertraut. Martin Luther hat gesagt, Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe, das habe ich schon öfter gesagt, der von der Erde bis an den Himmel reicht. Man könnte den Nachsatz auch umdrehen, der vom Himmel bis zur Erde reicht, nämlich bis zu uns, zu mir und dir und uns erfüllen möchte. Nämlich in unser Herz, das er mit seiner Liebe voll machen möchte. Kein Wunder auch, dass Paulus dann bei den Auswirkungen im Galaterbrief nicht nur von der Liebe spricht, sondern dort drei Auswirkungen an erster Stelle nennt: Liebe, Freude und auch Frieden. Jetzt sind wir beim Friedensstifter. Liebe, Freude und auch Frieden. Das sind die Auswirkungen. Geht noch weiter, aber das sind die ersten. Eine weitere Folge des geschenkten Friedens, die schon anklang. Wir kommen in Gottes Friedensschule. Es ist ja merkwürdig, dass Paulus in dem Zusammenhang des Gottesfriedens auf so unangenehme, ungemütliche Dinge zu sprechen kommt, wie Bedrängnis, Geduld, Bewährung. Aber ganz offensichtlich möchte uns Gott gerade durch solche Dinge erst recht friedensfähig machen. Was der natürliche Mensch von Haus aus nicht ist, friedensfähig. Möchte es seinen Kopf durchsetzen. Wie sagte das Lappenmädchen noch einmal: Ich kann zu allem, was Gott schickt, fröhlich Ja sagen. Da muss eine wichtige Wahrheit drin liegen. Denn auch Dostojewski hat einen ganz ähnlichen Satz geprägt. Liebe dein Schicksal, oder könnte man genauso übersetzen, dein Ergehen, denn es ist der Gang Gottes mit deiner Seele. Gott hat da etwas mit dir vor. Und nicht Schlimmes, sondern etwas Gutes, auch wenn du das vielleicht noch nicht verstehst. Wer so zu Gottes Wegen Ja sagen lernt, der lernt auch anders umzugehen mit dem, was Menschen uns zumuten, womit sie uns zum Hass und Unfrieden herausfordern.
Ein 70-jähriger Mann in Braunschweig hatte eine starke Gehbehinderung. Er konnte nur noch ganz kleine Schritte gehen. Es wurde viel für ihn gebetet, aber er fand keine Linderung. Eine Person seines Vertrauens fragte ganz hellsichtig, wie es um die Vergebung in seinem Leben stünde. Da sagte der Mann, einem könne er nicht vergeben. Da hätte er ein Problem. Der habe ihn um 250.000 Euro gebracht. Alle seine Ersparnisse für seinen Lebensabend. Tatsächlich besaß der Mann fast keinen Cent mehr. Der andere hatte ihn mittellos gemacht. Nun fragte der Betrogene seinen christlichen Gesprächspartner zurück, könnten Sie so etwas vergeben, wenn Sie in meiner Lage wären? Nach dessen sehr, sehr einfühlsamer und doch auch wahrhaftiger Antwort ging es wie ein Riss durch diesen Mann. Er kam aus dem Grübeln nicht mehr raus. Wenig später war er bereit, ein Gebet der Vergebung zu sprechen. Für diesen, der ihn so betrogen hatte. Merkwürdigerweise waren noch in derselben Stunde seine Schmerzen weg, die ihn so sehr am Gehen hinderten. Nicht, dass ich immer einen Zusammenhang zwischen unserem Unfrieden und unseren gesundheitlichen Problemen konstruieren wollte. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber ein Zeichen dafür, dass Gott gerade auch durch das, was nicht nach unserem Kopf läuft, an unserer Friedensfähigkeit arbeitet. Nämlich Ja zu sagen zu dem, wie Gott uns führt. Und da ein Ja zu haben, dann haben wir auch eher ein Ja zu dem, was Menschen uns zumuten, andere. Und können vergeben. Sind Friedensstifter auch in diesem Sinn. Und das ist wichtig. Noch eine Folge des Friedens, den Gott am Kreuz mit uns geschlossen hat. Ich möchte darüber schreiben, zielsicher zum Frieden. Zielsicher zum Frieden. Merkwürdigerweise spricht Paulus in unserem Abschnitt in doppelten Sinn vom Frieden, beziehungsweise von der geschenkten Gerechtigkeit, wenn man es nochmal ganz genau liest. Nämlich von dem Frieden, den wir durch den Start im Glauben an Jesus bekommen, aber auch von dem, der uns im Himmel erwartet, je nachdem, ob wir dort auch wirklich ankommen. Also vom geschenkten Frieden, dem Start im Glauben und von dem Frieden, der uns am Ziel erwartet, so wir denn dort ankommen. Denn gegen Ende unseres Abschnitts diskutiert der Apostel ja immer deutlicher die Frage, kann man den anfangs geschenkten Frieden auch wieder verspielen im Lauf seines Lebens? Kann ich denn gewiss sein, dass Gott einmal Ja zu mir sagt, wenn ich vor seinem Thron stehe? Ein alter Mann kam in langen schlaflosen Stunden so richtig zu Bewusstsein. In deinem Alter hast du bestenfalls noch ein paar Jährchen, bis der Weg hier zu Ende ist. Und dann wirst du dich verantworten müssen. Was hast du aus deinen Gaben gemacht? Was aus den Menschen, denen du begegnet bist? Bisher hatte er gemeint, ja gut, das könnte sich doch sehen lassen. Er würde dann schon zurechtkommen, auch vor Gottes Thron. Aber nun hakte er während dieser Nacht mit seinen Gedanken an ein paar alten Dingen fest. In jungen Jahren suchte er die Beziehung zu einem jungen Mädchen. Er machte ihr Hoffnung auf eine feste Partnerschaft und sie erwiderte auch seine Zuneigung. Doch dann ließ er sie stehen, einfach so und hat ihr bestimmt sehr weh getan. Da war aber auch sein alter, auch nervlich nicht mehr ganz gesunder Chef und Abteilungsleiter im Betrieb. Der vertraute ihm und schlug ihn, den jetzt alten Mann, auch als seinen Stellvertreter und Nachfolger vor. Aber er konnte damals in seinem jungen Ungestüm nicht warten, wie das halt so ist, und arbeitete gegen diesen seinen Abteilungsleiter, statt den Mann zu unterstützen. So trat dieser vorzeitig und innerlich verletzt in den Ruhestand und starb wenig später, vielleicht auch an diesem unglücklichen Ausgang. Vorher hatte den alten Mann diese Geschichten weitgehend kalt gelassen. Vergebung brauchten andere, nicht er. Nun in dieser Nacht fiel es ihm so richtig aufs Gewissen, auch angesichts der wenigen Jahre, die er noch vor sich hatte. Und so bat er nun Gott wie noch nie um Vergebung, um den großen Tausch, dass Jesus ihm seine Schuld abnimmt und am Kreuz unschädlich macht und ihm, dem alten Mann, stattdessen seine Gerechtigkeit schenkt. So fand er Frieden über seine Vergangenheit. Er bekam den Rücken in wunderbarer Weise frei und gewisse Hoffnung für seine Zukunft vor Gottes Thron. Ja, Paulus gibt ihm hier allen Grund dazu, möchte ich zum Schluss noch sagen. Denn Gottes Liebe reicht viel tiefer, das versucht er uns klar zu machen, als wir gemeinhin denken. Ich sage es einmal im Blick auf die Person des Apostels Paulus selbst. Gottes Liebe galt seiner Person schon, als er noch auf dem Weg nach Damaskus war, um dort die Jesusfreunde gefangen zu nehmen und gegebenenfalls auch zu töten. Gottes Liebe war schon hinter dem Saulus her. Hat auch nicht gezögert, ihn zu lieben, der doch der Feind war seiner Gemeinde. Sollte seine Liebe dann nicht auch die Tiefe haben, auch mich durchzubringen? Seine Liebe lässt uns, wenn wir unter welchen Umständen auch immer augenblicklich keine Kraft aufbringen, uns an ihn zu hängen, so wie er es gern möchte, dass wir uns an ihn hängen, auf ihn vertrauen, so eng wie möglich. Wenn wir aber, es gibt Menschen, die dazu keine Kraft haben, aus Umständen, die verschieden sind. Wenn wir das unter normalen Umständen auch gerne wollten, dann lässt uns diese Liebe nicht tiefer fallen als in seine Hand. Davon bin ich überzeugt, davon handelt dieser Text ganz ausdrücklich und fast einmalig. Lesen Sie das noch einmal nach. Deswegen kommt Paulus so darauf zu sprechen, dass Gott uns auch schon liebte, als wir noch Feinde waren, weil uns diese Liebe auch dann gilt, wenn es durch schwere Anfechtungen auch unseres Glaubens hindurchgeht. Es kann, wie zum Beispiel bei meinem Vater, auch eine schwere Demenz sein. Der konnte nichts mehr denken und nichts mehr glauben am Schluss. Aber ich bin sicher, Gott hat ihn durchgetragen. Auch diesen Friedenszuspruch dürfen alle Zweifelnden und Angefochtenen aus unserem Pauluswort mitnehmen. Amen.